Vor der eigentlichen Predigt möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen. Seit rund 3 Wochen haben wir in der Ukraine Krieg. Mich persönlich beschäftigt das sehr, weniger im Sinn, dass ich jeden Tag alle Informationen lese und so weiter. Ich merke, ich vertrage das in dieser Intensität, je länger, desto weniger. Aber fest steht, dass wohl heute auch gekämpft wird, dass Menschen ihr Leben verlieren werden, dass Gebäude und Infrastruktur zerstört werden. Dinge, die man über Jahre hinweg mühsam aufgebaut hat, wird jetzt einfach mit Raketen, mit Geschossen einfach kaputt gemacht. Vor einer Woche hat eine junge Frau in unserer Gemeinde erzählt, sie kommt aus der Ukraine. Praktisch in dem Moment, wo der Krieg angefangen hat, hat ihr Vater ihr Geld gegeben, hat gesagt, verschwinde. Also die Familie dieser Frau, die war schon mal zu Besuch in unserer Gemeinde, da ist eine Beziehung vorhanden und sie hat etwas erzählt, was das konkret bedeutet, unter solchen Umständen zu fliehen. Einen Platz im Bus zu bekommen, einen Platz am Platz im Zug zu bekommen, etc. Und jetzt weit weg von zu Hause zu sein, und sie hat jetzt offensichtlich die Möglichkeit, ab nächster Woche auch ukrainische Kinder mit zu betreuen, die in die Schweiz kommen. Das ist ein riesiges Elend. Und ich möchte euch einfach bitten, betet dafür, dass das bald aufhört. Es gibt viele Signale, die stimmen einen nicht so hoffnungsvoll, aber betet dafür, dass dieser Krieg aufhört, dass Frieden werden kann. Und nachhaltiger Friede kann nur werden auf der Basis von Gerechtigkeit. Dass dieses Elend und dass die Zerstörung aufhört. Ich gehe davon aus, dass auf beiden Seiten Menschen sind, die eigentlich Frieden wollen. Betet dafür, dass diese Kräfte sich durchsetzen. Und ich schlage vor, dass wir das gerade machen und möchte bitten, dass die, denen es möglich ist, dazu aufstehen. Allmächtiger, dreieiniger Gott, ich danke dir für das Vorrecht, dass wir in einem wohlhabenden und sicheren Land leben können. Wir sind so privilegiert im Vergleich mit den meisten Menschen dieser Erde. Und wir bringen dieses große Elend vor dich. Dort in der Ukraine, all die vielen Menschen, die kämpfen müssen, Menschen, die verletzt werden, die sterben müssen, aber auch solche, die andere töten müssen. Und ich bitte dich, dass du dich erbarmst über dieses große Elend. Und ich bitte dich, erbarm dich und wehre du dem Bösen in jeder Gestalt. Lenke du Menschen und Umstände und bereite du diesem Chaos, dieser Zerstörung ein Ende. Schaff du Möglichkeit für Frieden, für Gerechtigkeit. Und hilf, dass in all dieser riesigen Not Menschen sich dir zuwenden und deine Hilfe erfahren. Amen. Mein Thema heute Morgen ist, das ist jetzt ein bisschen schwierig in der Überleitung von dem, was ich vorher sagte, was bedeutet es, ein begeisterter Mitarbeiter Gottes zu sein? Begeisterung, das ist wahrscheinlich etwas, was wir alle uns wünschen. Begeisterung ist, dass ich positive Stimmung oder positive Gefühle habe, dass ich optimistisch in die Welt hinausschaue, dass ich einen optimistischen Blick auf meine eigene Person habe, dass ich mich energiegeladen fühle und dass das ansteckend ist für andere. Irgendwo wünschen wir uns vielleicht, dass das bei uns tagtäglich der Fall ist. Dass morgens, wenn wir aufstehen, spätestens wenn wir uns die Müdigkeit aus den Augen gewaschen haben, dann ist dieser Zustand der Begeisterung da und der hält dann an bis abends, bis die Müdigkeit wieder kommt und dann verschwindet auch die Begeisterung, um am nächsten Morgen, wenn wir uns die Müdigkeit aus den Augen gewaschen haben. Ich möchte einmal pointiert sagen, wenn du dir das wünschst, dann brauchst du nicht den Heiligen Geist, sondern dann brauchst du psychoaktive Substanzen. Irgendwelche Dinge, die man über den Mund oder durch die Nase zu sich nimmt, die dann den Stoffwechsel im Körper und vor allen Dingen im Gehirn beeinflussen und die im Gehirn zum Beispiel dazu führen, sogenannte Glückshormone auszuschütten, die da zur Folge haben, dass ich mich gut fühle, dass ich mich selber mag, dass ich mich selber in einem positiven Licht sehe und auch die Welt eigentlich optimistisch anschaue. Wenn du das willst, musst du psychoaktive Substanzen zu dir nehmen. Was ist das? Das fängt ganz harmlos an mit Schokolade, Koffein, Alkohol, eine ganze Reihe von Medikamenten und dann natürlich die ganze Palette von illegalen Substanzen. Und vielleicht hast du das schon gemerkt, wenn man sich darauf einlässt, realisiert man, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen, muss man mit der Zeit die Dosis erhöhen. Und spätestens jetzt sollte klar sein, jetzt sind wir im Suchtbereich. Ich kann weder aus der Bibel noch aus meiner eigenen Erfahrung noch aus dem, was ich bei anderen Christen beobachte, dass dieser Zustand der stabilen, andauernden Begeisterung von Tag zu Tag, dass das eine Wirkung des Heiligen Geistes ist. Ich kann das nicht erkennen. Natürlich gibt es solche unter uns, die sind von Natur aus etwas optimistischer gestimmt und andere sehen vielleicht eher das halb leere Glas und eher die Probleme, die da sind und machen sich eher Sorgen. Das ist unbestritten. Aber ich denke, wir alle haben so gewisse Schwankungen, was Begeisterung angeht. Aber wenn das nicht der Zielzustand ist, wo Gott uns hinführen möchte, was bedeutet es dann, ein begeisterter Mitarbeiter Gottes zu sein? Und dazu lese ich einen Abschnitt aus 1. Korinther 3, vom Vers 9 an. Da schreibt Paulus, denn wir sind nicht mehr und nicht weniger als Mitarbeiter Gottes. Und ihr seid im Bild gesprochen Gottes Ackerfeld bzw. Gottes Bauwerk. So wie es der unverdienten Gottesgnade entspricht, die mir geschenkt wurde, habe ich als kenntnisreicher Architekt das Fundament gelegt. Jetzt baut ein anderer darauf weiter. Dabei soll jeder sorgsam darauf achten, auf welche Weise er diesen Bau fortführt. Denn ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das ein für allemal gelegt ist. Und dieses Fundament ist Jesus, der Messias. Jetzt kommt es darauf an, womit jeder Einzelne auf diesem Fundament weiterbaut. Zum Beispiel mit Gold, Silber, wertvollen Steinen oder auch mit Holz, Heu oder Stroh. Die Arbeit von jedem Einzelnen wird am Ende sichtbar werden. Der entscheidende Tag wird es deutlich machen, der Tag, an dem alles durch das Feuer freigelegt wird. Dieses Feuer wird deutlich zeigen, wie die Arbeit von jedem Einzelnen beschaffen ist. Wenn das, was einer darauf aufgebaut hat, bleibt, dann wird er dafür seine Belohnung erhalten. Doch derjenige, dessen Arbeit verbrennt, wird dadurch Schaden erleiden. Er selbst wird gerettet werden, jedoch sozusagen wie durch das Feuer hindurch. Wisst ihr etwa nicht, dass ihr alle miteinander den Tempel Gottes bildet und dass der Geist Gottes in euch seine Wohnung genommen hat? Wenn jemand dem Tempel Gottes Schaden zufügt, dem wird Gott ebenfalls Schaden zufügen. Denn der Tempel Gottes gehört ihm allein, ohne jede Einschränkung. Und das seid ja ihr selbst. Hier spricht Paulus davon, dass er und viele andere Mitarbeiter Gottes sind. Und in den Versen vorher, die ich nicht gelesen habe, geht es darum, dass Paulus sagt, da ist Apollos, da bin ich, da sind andere. Jeder hat einen Auftrag von Gott, jeder hat eine besondere Gabe von Gott empfangen und jeder setzt das ein. Ich habe gepflanzt, ich habe gesät, Apollos hat begossen, Gott schenkt das Wachstum. Und das, diese Unterschiedlichkeit von Paulus, Apollos und anderen hat unter anderem dazu geführt, dass es Leute in der Gemeinde gab, die sagen, ich bin eher Fan von Apollos. Und andere sagten, ich bin Fan von Paulus. Und das hat zu Spannungen geführt, fast zu Rissen in der Gemeinde. Und Paulus sagt, Leute, wir sind alle Mitarbeiter Gottes. Gott schenkt das Wachstum. Er gebraucht die Gaben und Fähigkeiten und die Persönlichkeit von ganz verschiedenen Menschen. Wir sind nicht mehr und nicht weniger als Mitarbeiter Gottes. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf Paulus und Apollos oder heute auf die angestellten Mitarbeiter, auf die Theologen, sondern jeder Christ, jeder, der Jesus nachfolgt und der sein Leben Jesus zur Verfügung gestellt hat, ist ein Mitarbeiter Gottes. Und Mitarbeiter Gottes heißt nicht, jetzt mal reduziert auf die Gemeinde, oder wenn du vielleicht hier in der Gemeinde irgendein Amtli hast oder einen Auftrag, einen Dienst, in dem Moment, wo du dieses Gebäude betrittst, bist du ein Mitarbeiter Gottes. Und wenn du das Gebäude wieder verlässt, dann lebst du dein normales Leben wie alle anderen auch. Das wäre ein tragisches Missverständnis. Das wäre tragisch. Denn Mitarbeiter Gottes sein, das reduziert sich nicht auf die Gemeinde, das ist viel mehr. Mitarbeiter Gottes sein heißt, das ist eine Lebenseinstellung. Wenn ich mich Jesus zugewendet habe und ihm nachfolge, heißt es, ich stelle ihm eigentlich mein ganzes Leben zur Verfügung, um ihm zu dienen. In meiner Familie, wie ich mit meinem Ehepartner umgehe, mit meinen Kindern, die langsam größer werden, irgendwann werden sie schwieriger, vielleicht dann auch wieder einfacher. Oder wie ich mit meinen Eltern umgehe, irgendwann werden sie schwieriger und hoffentlich dann wieder einfacher. Wie ich mit meinen Nachbarn umgehe, mit meinen Arbeitskollegen, wie verhalte ich mich, wenn es Probleme gibt am Arbeitsplatz, wie verhalte ich mich, wenn etwas schiefgelaufen ist, wenn ich einen Fehler gemacht habe, wenn der Kollege einen Fehler gemacht hat. Wie gehe ich mit meinem Geld um, mit meiner Zeit? Mitarbeiter Gottes sein heißt, ich setze all das ein für Gott, für den Bau seines Königreiches, damit die Absichten Gottes, die er auf dieser Erde verwirklichen will, damit die mehr und mehr zu ihrem Ziel kommen, im Wissen darum, dass das immer nur ansatzweise passieren kann. Das heißt es, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin Gottes zu sein. Es geht weit, weit über das Leben einer Gemeinde hinaus. Was heißt es, ein begeisterter Mitarbeiter Gottes zu sein? Ich habe dazu drei Punkte. Erstens, was für eine Ehre, Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des allmächtigen Gottes zu sein. Zweitens, was für eine Verantwortung. Und drittens, wozu brauchen wir den Heiligen Geist? Zum ersten Punkt, was für eine Ehre, ein Mitarbeiter des allmächtigen Gottes zu sein. Wenn man sich überlegt, wie könnte ich einem anderen Menschen das sagen, was das für eine riesige Ehre ist, Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des allmächtigen, dreieinigen Gottes zu sein, dann ist das relativ schwierig, wenn die andere Person, salopp gesagt, überhaupt keine Ahnung hat, wer dieser Gott ist. Wenn Gott nur ein Wort, ein Begriff oder eine leere Worthülse ist, dann ist das relativ schwierig. Aber in dem Moment, wo jemand eine Ahnung hat und jemand diesen Gott kennengelernt hat und immer besser kennenlernt, wird dieser Person auch je länger, desto mehr bewusst, was es bedeutet, dass dieser Gott sich den Menschen zuwendet, dir und mir zuwendet und was für eine Ehre es ist, wenn er sagt, ich möchte, dass du meine Mitarbeiterin bist oder mein Mitarbeiter. Ich möchte es versuchen zu veranschaulichen im Wissen darum, dass das nur etwas Halbbatziges ist. Die Astronomen diskutieren ja noch darüber, ob das Weltall unendlich ist oder ob es endlich ist. Aber eins steht fest, es ist riesig. Es ist ungeheuer groß. Und auch mit den modernsten Hightech-Methoden, mit den Teleskopen, die auf dieser Erde stationiert sind, oder die Sonden, die man hinausschickt, schaut man nur ein Stück weit ins Universum hinein. Und unsere kleine Erde, auf der wir leben, ist von der Größe her in Bezug auf diese riesige Größe nur ein Staubkorn. Nur ein Staubkorn. Mehr ist das nicht. Und der Schöpfer, der all das gemacht hat, ist noch größer als das Universum. Und der allmächtige Gott wendet sich einem Staubkorn zu. Ein schönes Staubkorn. Bis jetzt haben die Astronomen noch nichts entdeckt da draußen, was auch nur ansatzweise so schön wäre wie hier unsere gute alte Erde. Nicht ansatzweise. Ich sage es jetzt mal etwas verächtlich. Die Wissenschaftler, die lassen ja die Sektkorken knallen, wenn sie auf irgendeinem Himmelskörper Wasser finden oder vielleicht einfache Aminosäuren. Aber das, was wir auf dieser Erde haben, das ist unendlich viel mehr. Und der das alles geschaffen hat, wendet sich dieser Erde zu, diesem Staubkorn und auf dieser Erde jedem einzelnen Menschen. Er wendet sich den Menschen zu und sagt, ich möchte, dass du meine Mitarbeiterin oder mein Mitarbeiter bist. Was für eine Ehre. Und was für eine Brüskierung, was für ein Affront, wenn jemand sagt, nö, keine Lust. Was für ein Affront, wenn jemand das so sagt, nein, ich will nicht. Der zweite Punkt, was für eine Verantwortung, Mitarbeiter dieses Gottes zu sein. Vorher gebraucht Paulus das Bild vom Ackerfeld. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott hat das Wachstum geschenkt. Jetzt wechselt er das Bild und jetzt geht es um einen Bau. Und Paulus sagt hier, so wie es der unverdienten Gottesgnade entspricht, die mir geschenkt wurde, habe ich als kenntnisreicher Architekt das Fundament gelegt. Jetzt baut ein anderer darauf weiter. Dabei soll jeder sorgsam darauf achten, auf welche Weise er diesen Bau fortführt. Und wenn man das liest, merkt man, der rote Faden ist, wir sind Mitarbeiter Gottes. Aber jetzt kommt etwas völlig anderes ins Spiel. Plötzlich betont Paulus die Verantwortung, die er und andere haben. Er sagt, ich als kenntnisreicher Architekt habe ein Fundament gelegt und das Fundament ist Jesus der Messias. Ein anderes gibt es nicht. Er sagt, ich als kenntnisreicher Architekt. Das heißt, er hat sich überlegt, was er macht. Nicht einfach irgendetwas. Ein kenntnisreicher Architekt. Er hat sich überlegt, was er macht. Er hat sich Kenntnisse erworben, um ein gutes Fundament zu legen. Und sagt, und jetzt baut ein anderer darauf weiter. Dabei soll jeder sorgsam darauf achten, auf welche Weise er diesen Bau fortführt. Das heißt, Paulus sagt hier, du darfst nicht einfach drauf los irgendetwas machen. Überleg dir, was du machst. Denk drüber nach. Du hast Verantwortung, wenn du als Mitarbeiter Gottes aktiv bist. Und er bringt hier Gedanken, die uns wirklich nachdenklich machen sollten. Er sagt, jetzt kommt es darauf an, womit jeder Einzelne auf diesem Fundament weiterbaut. Zum Beispiel mit Gold, Silber oder wertvollen Steinen oder andererseits Holz, Heu oder Stroh. Und das, was unser Lebenswerk wert ist in den Augen Gottes, das kommt erst am Ende ans Licht. Und das ist das Tragische. Es kommt erst am Ende ans Licht, wenn man nichts mehr korrigieren kann. Er sagt, das Feuer wird es offenbaren, wird zeigen, ob das, was du getan hast als Mensch, als Christ, als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter Gottes, das Feuer wird zeigen, ob es Bestand hat. Ob das, was du getan hast, auch für Jesus, ob es Bestand hat im Lichte Gottes, ob es relevant ist für die Ewigkeit oder fürs Königreich Gottes. Das kommt erst am Ende ans Licht. Und sagt, bei den einen, die mit Holz, Heu oder Stroh gebaut haben, er sagt, das wird verbrennen. Und wir müssen uns vor Augen führen, Paulus schreibt an Christen. Er sagt nicht, das sind die Heiden, bei denen wird alles verbrennen. Er sagt, er schreibt das an Christen, er sagt, es ist möglich, dass am Ende von deinem Lebenswerk alles verbrennt, du selbst wirst gerettet wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, du bringst nur das nackte Leben hindurch. Und das ist peinlich, das ist eher eine Schande. Es geht nicht darum, dass ich mit meinen guten Werken mir die Ewigkeit verdienen oder noch irgendwie einen Lohn erwerbe. Das wäre vermessen. Aber es geht darum, dass es nicht egal ist, wie ich hier lebe, wie ich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin Gottes lebe und was ich tue. Und das sollte uns nachdenklich machen, dass wir überlegen, okay, ich möchte, dass das, was ich tue und wie ich lebe, dass das Bestand hat vor Gott, dass es nicht verbrennt. Ich möchte nicht primär vor den Menschen gut und groß dastehen, sondern ich möchte, dass Gott Freude hat an dem, was ich tue. Und wenn wir uns überlegen, ja, und wie machen wir das jetzt? Und dazu ist zum einen wichtig, dass wir Gott immer besser kennenlernen, dass wir wissen, wer er ist. Um immer mehr zu erkennen, zu verstehen und zu erspüren, was ihm wichtig ist. Dazu wäre noch viel zu sagen. Das Zweite, was wichtig ist, was Paulus hier andeutet, wir sollten unser Handwerk verstehen. Mit welchen Materialien baue ich? Welche Materialien sind da? Wie verwendet man sie, damit es nachher Bestand hat? Auch hier wäre noch viel dazu zu sagen. Wir haben leider heute Morgen keine Zeit dazu. Und es gibt noch etwas Drittes. Wenn wir Mitarbeiter Gottes sein wollen, dann müssen wir nicht nur immer besser verstehen und erkennen, wer Gott ist oder das Handwerk, in Anführungszeichen, sondern ich muss mich auch selbst immer besser kennenlernen. Ich muss mich mit meiner eigenen Person auseinandersetzen. Ich habe ein Buch mitgebracht von einem schwedischen Christen, Magnus Malm, der ist ein paar Jahre älter als ich, In Freiheit dienen, Untertitel Leiten auf den Spuren Jesu. Der Mann war in früheren Jahrzehnten sehr aktiv für Jesus. Er war Chefredakteur oder Herausgeber von einer oder mehreren christlichen Zeitschriften in Schweden und er war wirklich sehr engagiert unterwegs. Bis er an einen Punkt kommt, wo erstens seine Frau zu ihm gesagt hat, wenn du so weitermachst, dann packe ich die Koffer. Und wo er selber gemerkt hat, wenn ich so weitermache, dann habe ich in Kürze ein Burnout. Und dann hat er gemerkt, irgendetwas läuft hier nicht richtig. Hat eine Auszeit genommen, er hat sein Leben komplett umgestaltet und bietet seither, seit über 20 Jahren, sogenannte Einkehrfreizeiten an für Pfarrer, Pastoren, Priester. Das heißt, die nehmen sich eine Woche aus ihrem Alltag raus, man kommt irgendwo zusammen mit anderen und in der Regel ist das eine Woche, wo man schweigt. Ich weiß nicht, wer von euch damit Erfahrung hat. Und das heißt auch heute ganz konkret, man lässt sein Handy auf der Seite, man öffnet die Mailbox nicht, man liest keine Tageszeitung, man nimmt sich Zeit für die Beziehung mit Gott, man redet auch nicht mit anderen, man hat in der Regel am Tag ein sogenanntes Begleitgespräch und sonst beschäftigt man sich mit Beten, mit Bibellesen, man macht Spaziergänge. Ich habe das selbst auch schon gemacht und habe gemerkt, wenn ich so die Impulse von außen massiv reduziere, Nachrichten, Informationen, Musik, wenn ich das alles massiv reduziere, dann nehme ich die Impulse aus dem eigenen Inneren viel intensiver wahr. Und das, was da an die Oberfläche kommt, das gefällt einem nicht alles. Und wenn man Menschen in so einer Woche begleitet, wie Magnus Malm das macht, und dann mit ihnen so jeden Tag ein Gespräch hat, blickt man sehr tief hinein in die Herzen von Menschen. Wohlgemerkt Pfarrer, Pastoren, Priester, Berufschristen, solche, die es eigentlich wissen sollten. Und er schreibt in diesem Buch am Anfang sehr pointiert, er sagt, es ist wichtig, dass du nicht nur im Kopf weißt, dass du von Gott geliebt bist, sondern dass du das in der Tiefe deiner Person erfahren hast. Man muss sich mit all den unschönen Seiten der eigenen Person auseinandersetzen, aber das Ganze im Licht der Barmherzigkeit Gottes und erfahren, hey, das sind Grenzen, das sind Schwächen, ich habe Fehler gemacht, die ich nicht korrigieren kann, ich habe versagt. Und das alles im Licht der Barmherzigkeit Gottes, um zu erfahren, hey, Gott möchte trotzdem, dass du seine Mitarbeiterin und sein Mitarbeiter bist. Wenn wir uns mit uns selbst auseinandersetzen und versuchen, uns selbst besser kennenzulernen, auch im Blick auf Mitarbeit im Reich Gottes, dann geht es um solche Fragen wie, was treibt mich eigentlich an? Ist es irgendein Leistungsgedanke? Ist es das Bedürfnis oder der Drang, vor den Menschen gut dazustehen, ein Geltungsbedürfnis? Oder dort, wo jemand eine leitende Position anstrebt, ja, ist da irgendein Verlangen nach Macht, dass du sagst, ich hab's gern, wenn die anderen das machen, was ich sage? Was treibt dich an? Aber wenn man die Medaille umdreht, dann geht es auch um die Frage, was bremst dich? Ist es die Angst vor Menschen? Die Angst vor der Blamage? die Angst vor der Überforderung oder ganz einfach Bequemlichkeit? Was treibt dich an? Was bremst dich? Und hier geht es auch darum, dass man sich mit tiefen Verletzungen aus der eigenen Vergangenheit auseinandersetzt. Denn wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, sondern das versucht zu verdrängen, dann beeinflussen diese Verletzungen unser Leben, unser Handeln, wie wir andere Menschen sehen, wie wir mit ihnen umgehen, auf eine Weise, dass es uns eben gar nicht bewusst ist. Wenn du Mitarbeiterin und Mitarbeiter Gottes sein willst, dann musst du dich damit auseinandersetzen, im Licht der Barmherzigkeit Gottes. Magnus Malm beschreibt sehr eindrücklich, bezogen auf christliche Leiter, was passieren kann. Und er hat eine lange Liste von Beispielen, die hat er sich nicht ausgedacht, sondern er lässt Erkenntnisse aus 20 Jahren von diesen Gesprächen einfließen. Und er zeigt, wie negativ und je nachdem verheerend sich das auswirken kann, insbesondere bei Christen mit Leitungsverantwortung, wenn sie nicht in der Tiefe ihrer Person erfahren haben, dass Gott sie liebt. Die einen werden dominant und herrschsüchtig, die anderen trauen sich nicht zu leiten und zu führen, weil sie es nicht ertragen, wenn die anderen Menschen sie nicht mehr gern haben. Die Liste ist relativ lang und durchaus widersprüchlich. Und darum ist das so wichtig, dass wir in der Tiefe unserer Person die Liebe Gottes erfahren haben. Trotz aller Begrenzungen, die wir haben, aller Schwächen, allem Versagen, aller Schuld. Ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige in diesem Raum, der in seinem Leben schon mal ein Bewerbungsdossier zusammengestellt hat. Alles zusammengestellt und bis vor kurzem hat man das in einen Briefumschlag gesteckt und dann irgendwo hingeschickt, um sich für eine Stelle zu bewerben. Und je nachdem kommt nach 2 Wochen ein Briefumschlag, ein großer Umschlag zurück, da sind deine Bewerbungsunterlagen drin und dann ist ein ganz freundlicher Brief drin, vielen Dank für Ihre interessante Bewerbung. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und trotz aller freundlichen Worte, die Message ist, du bist nicht gut genug. Ein anderer ist besser, du Langschnitt. Solche Briefe zu öffnen, ist nicht schön. Wenn wir hingehen würden und unser Bewerbungsdossier zusammenstellen und das quasi Gott schicken und sagen, schau mal hier, was ich alles kann, dann müsste uns Gott dieses Dossier zurückschicken und sagen, vielen Dank für deine interessante Bewerbung, aber du Langschnitt. Es funktioniert anders. Es ist schon so, wir als Menschen, das wäre der Gedanke, dass wir Mitarbeiter Gottes sind, ist komplett vermessen, wenn es nicht Gottes Idee wäre. Aber es ist Gottes Idee. Aber wir können nicht einfach so Mitarbeiter Gottes sein. Dafür musste sein Sohn sterben. Dafür musste sein Sohn sterben, um uns mit Gott zu versöhnen und um die Verbindung mit diesem Gott wiederherzustellen. Und die ist Gott sehr, sehr wichtig. Die Verbindung zwischen Gott und Mensch ist Gott viel wichtiger als alles, was wir für ihn tun. Dafür musste Jesus sterben. Er hat bezahlt für unsere Schuld und hat uns mit dem allmächtigen Gott versöhnt. Und sein Sterben und seine Auferstehung, dass er gen Himmel gefahren ist, ist die Voraussetzung dafür, dass der Heilige Geist kommen konnte. An Pfingsten. Und damit komme ich zu dem dritten Punkt. Was bedeutet, wozu brauchen wir den Heiligen Geist? Und ich verstehe eigentlich, immer länger, je länger, desto besser, wie wichtig es ist, dass wir den Heiligen Geist haben, damit wir wie Mitarbeiter Gottes sein können. Paulus schreibt hier im Vers 17, wisst ihr etwa nicht, dass ihr alle miteinander den Tempel Gottes bildet und dass der Geist Gottes in euch seine Wohnung genommen hat? Wenn jemand dem Tempel Gottes Schaden zufügt, dem wird Gott ebenfalls Schaden zufügen und so weiter. Paulus bezieht das hier auf die Gemeinde und sagt, ihr als Gemeinde seid der Tempel Gottes und da wohnt der Heilige Geist drin. Es gibt andere Stellen in der Bibel, da ist davon die Rede, dass der Heilige Geist in jedem einzelnen Christen Wohnung genommen hat. Wenn du dein Leben einmal Jesus anvertraut hast, dann hat der Heilige Geist in dir Wohnung genommen. Die spannende Frage ist, Wie wirkt sich das in deinem Leben aus? Merkst du etwas davon? Oder ist der Heilige Geist wie ein stiller, unbemerkter Gast in dir drin, der irgendwo wohnt, ist, also mit einem S? Oder versuchst du dein Leben ganz bewusst mit diesem Geist zu führen und zu gestalten? Wenn das nicht in der Bibel stünde, müsste man auch sagen, das ist ja ungeheuerlich, dass Gott seinen Heiligen Geist in die Herzen von kleinen, begrenzten und nicht perfekten Menschen sendet. Das wäre komplett vermessen. Aber es ist die Zusage Gottes. Und der Heilige Geist wohnt in jedem, der Jesus nachfolgt. Und er will dort etwas bewirken. Und zwar ganz verschiedene Dinge. Er möchte uns leiten in unserem Leben. Das können ganz kleine Dinge sein. Impulse geben, irgendetwas zu tun. Jemanden anzurufen und zu fragen, wie geht es dir? Jemandem, den man in der Stadt spontan trifft, zu helfen. Es kann aber auch etwas Grundsätzliches sein. Vielleicht gibt dir der Heilige Geist den Impuls oder den Auftrag, ich möchte, dass du dich in diesem Bereich engagierst. Ich habe einen Auftrag für dich. Das kann hier in der Gemeinde sein, das kann auch irgendwo anders sein. Es geht darum, dass der Heilige Geist uns befähigen will. Und wir lesen ja an verschiedenen Stellen von Gaben, auch von Geistesgaben. Und wenn Paulus davon schreibt, strebt nach den Gaben des Geistes, dann heißt das nicht einfach, jeder hat sein Paket bekommen, das ist jetzt einfach da, das musst du entdecken und dann einsetzen, sondern du darfst Gott auch um Gaben bitten, dass er sie dir gibt, damit du sie einsetzt für andere Menschen im Dienst, in der Gemeinde, darüber hinaus und zur Ehre Gottes. Ich sage es nochmal, im Zentrum steht nicht das, was wir für Gott tun. Im Zentrum steht die große Sehnsucht von Gott, dass wir eine liebevoll vertraute Beziehung mit ihm haben. Der Daniel hat es am Anfang gesagt, von beiden Seiten, und das ist sehr schön, wie er das gesagt hat, David sagt, meine Augen sind immer auf Gott gerichtet. Und im Umkehrschluss, die Augen Gottes sind immer auf uns gerichtet. Und was ist, wenn die Blicke sich treffen? Darum geht es im Kern, eine liebevoll vertraute Beziehung des allmächtigen Gottes mit einzelnen Menschen, mit dir und mir. Das steht im Zentrum. Das ist der Kern. Und jetzt geht es darum, dass wir unter der Leitung seines guten Geistes hingehen und das tun, was Gott uns aufträgt. Ganz konkret im Alltag, ganz spontan, aber manchmal auch eher grundsätzlicher Art. Ich möchte, dass du dich in diesem Bereich einsetzt. Ich möchte, dass du da Verantwortung übernimmst, in der Gemeinde und darüber hinaus. Und es geht darum, dass der Heilige Geist uns verändern will. Immer tiefer in unserer Persönlichkeit. Und davon bekommen wir etwas mit, aber vieles passiert, ohne dass wir es merken. Vielleicht sagt nach ein paar Jahren jemand zu dir, du hast dich verändert. Im Sinne eines Komplimentes. Wo ein anderer Mensch realisiert, ich glaube, da ist Gott bei dir am Werk. Er hat dir ein paar Kanten abgeschliffen, er hat dich ruhiger gemacht, gelassener, liebevoller, demütiger. Das sind Dinge, die der Heilige Geist bei uns bewirken will. Bestimmte Dinge, wo es um die Veränderung unserer Persönlichkeit geht, da geht es nicht um unsere Kooperation, da müssen wir konkret Dinge in Angriff nehmen, aber es gibt auch eine ganze Reihe von Veränderungen, die möchte der Heilige Geist einfach tun. Und zwar ganz einfach dadurch, dass wir eine liebevoll vertraute Beziehung zu Gott pflegen. Dadurch, dass wir lernen, auf den Heiligen Geist zu hören, seine Impulse zu befolgen und ihn einfach wirken lassen. Es gibt dieses schöne Lied von Gerhard Terstegen, eine Strophe aus dem Lied Gott ist gegenwärtig. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so still und froh. Deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Sich einfach der Sonne öffnen und die Sonne, der Liebe Gottes, der Barmherzigkeit wirken lassen. Darum geht's. Und aus dieser Haltung heraus und aus der Verbindung mit dem Heiligen Geist heraus hinausgehen in die Welt und das tun, was getan werden muss, von unseren beruflichen Verpflichtungen her, familiäre Verpflichtungen, aber dann auch im Sinne, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes sind, anderen Menschen zu dienen. Und auf diese Weise Zeugen sind für Jesus. Auf diese Weise in einer spannenden Zeit den Menschen visualisieren und sichtbar und erlebbar machen, wie der lebendige Gott ist. Und das können wir nur unter der Führung, unter der Anleitung und in der Kraft und Vollmacht des Heiligen Geistes. Dafür brauchen wir ihn. Ohne ihn geht es nicht. Wenn wir es ohne ihn machen, dann ist das Risiko hoch, dass wir mit Holz, Heu oder Stroh bauen, was nicht Bestand hat. Und das wird tragisch. Was bedeutet es, ein begeisterter Mitarbeiter Gottes zu sein? Ein begeisterter Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin Gottes zu sein, heißt, dass der Heilige Geist in dir wohnt und dass er eine bestimmende Funktion in deinem Leben hat. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin immer noch in einem Lernprozess und ich habe eine Zeit in meinem Leben weniger auf den Heiligen Geist gehört und das ist peinlich, wenn man das so im Rückblick sagen muss. Und das ist eigentlich ungeheuer, welche Geduld Gott mit den Menschen hat. Dass er sich nicht zurückzieht und sagt, ja, dann mach doch du nochmal. So viel bedeuten wir ihm, dass er seinen Geist in die Herzen der Jünger Jesu sendet und dass er mit einer ungeheuren Geduld mit uns unterwegs ist. Und er freut sich, wenn wir auf ihn hören, wenn wir auf ihn eingehen, wenn wir Gott um seine Führung bitten, seine Hilfe. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo sich jeder überlegen kann, was heißt das jetzt für mich und mein Leben?